Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen, lieber Thomas Hutter, live aus der Schweiz mir zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du bei mir heute zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, Harald, für die Einladung.
Für alle, die dich nicht kennen, ich sag mal so, wie ich dich wahrnehme. Ne? Für mich bist du so ein Facebook-Pionier gewesen mit der Hutter Consult AG. Glaube ich, All-Facebook-Konferenz warst du immer on stage. Und von daher kenne ich dich und nehme dich auch, wie LinkedIn dann besser und stärker geworden ist, sehr als Business-Hardliner wahr. Aber ich glaube, du kannst selbst über dich noch ein paar kurz in, weiß nicht, 60, 90 Sekunden was über deinen Werdegang und zur aktuellen Situation
sagen. Ja, aber ich glaube, die Grundbetrachtung ist schon mal ganz richtig. Ich war sehr früh bei der Facebook-Thematik mit dabei, habe mich damals auch komplett darauf eigentlich spezialisiert, war gefühlt so eine Nische. Ich fand Mut zur Nische immer spannend. All Facebook hast du angekündigt, ja, ich war da, oder angetönt, ich war da 22 Mal auf der Bühne in den, glaube 15 Jahren, wo die Veranstaltung durchgeführt wurde. Ich habe, glaube ich, darf sagen, ich habe Social Media Szene in der Professionalisierung im deutschsprachigen Raum maßgeblich mit begleitet und einige sagen auch mit geprägt. Ja, waren interessante 17 Jahre, die sich da ergeben haben. Daraus ist, oder zu Beginn war dann eben diese Hutter Consult AG, die habe ich aufgebaut, waren am Schluss knapp 30 Leute. Ich sage am Schluss, weil ich sie vor 4 Jahren verkauft habe und jetzt auch operativ aus dem Business rausgehe und wir die Firma in eine zweite Firma reinverlegt haben, die zur gleichen Firmengruppe gehört. Und somit ist für mich jetzt so das Thema Social Media aktiv im operativen Tagesgeschäft mittlerweile glücklicherweise auch Geschichte. Du hast LinkedIn angetönt. Ich bin recht aktiv auf der Plattform. Ich erlaube mir da auch teilweise sehr klare Worte zu verwenden. Gebe gerne Kante und finde aber auch, dass das relativ wichtig ist, weil ein Profil ohne Ecken und Kanten ist kein Profil.
Ich frage mich ja nur, wenn ich so LinkedIn beobachte, wie viel echt verträgt dieses LinkedIn tatsächlich und die Menschen, die da drinnen sind. Ich habe so in den letzten paar Wochen mal so überlegt, mache ich ein Video und wo ich wirklich sage, wollt ihr wirklich wissen, wie ich bin? Habt ihr da echt Bock drauf? Wie siehst du das?
Es ist halt sehr, sehr viel Fassade auf diesem Kanal und ich ecke ja häufig an, wenn ich Dinge sehr prägnant anspreche oder auch mit klaren Worten. Und ich nehme einen Grundsatz mir zu Herzen und spreche die Dinge an. Und das stößt viele Leute extrem vor den Kopf. Ich sehe dann aber auch häufig Nachrichten, die mich via persönliche Nachricht erreichen, so nach dem Motto, endlich spricht es mal jemand aus. Wo ich dann denke, wahrscheinlich wären noch viele Menschen so, wenn sie sich getrauen würden, das auszusprechen, was sie denken, aber halt vielleicht aufgrund von irgendwelchen Ängsten, dass sie zerrissen werden oder dass jemand das nicht gut finden könnte, dann vielleicht auch eher darauf verzichten. Ein guter Freund, also Freund ist übertrieben, ein guter Bekannter, mittlerweile leider verstorben, Unternehmer aus der Region, da hatte so ein Sprichwort, das habe ich mir irgendwo mal zu Herzen genommen. Da hat es als Lebensweisheit auf seiner Firmenwebseite unter der Philosophie, hatte der den Spruch, Sohn, reich bist du, wenn du es ihnen sagen darfst. Frei bist du, wenn du nicht in Ärsche kriechen musst. Reich, wenn du es ihnen sagen darfst. Weise, wenn du es ihnen nicht mehr sagen musst. Ich sage da eben, ich bin bei Stufe 2 angekommen, Stufe 3 kommt dann irgendwann vielleicht noch.
Wenn du zurückblickst auf deine Zeit mit Social Media, wie sie damals war, irgendwie so beginnend der 10er Jahre, glaube ich, Facebook war 2008, als das losging hier. Und jetzt, wie würdest du das zusammenfassen in 1-2 Minuten?
Unheimlich bewegende Zeit. Du hast gesagt 2008, das war da, als ich mich begonnen habe, mit Facebook so beruflich zu befassen. Sie hatten ja gestern ihr 22-jähriges Jubiläum. Also sprechen davon 2003, wo es irgendwo mal losgegangen ist. Damals musstest du unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten. Aufklärungsarbeiten, weil neue Mechaniken. Es war unheimlich dynamisch. Diese Dynamik, die hielt gefühlt auch bis 2018, 2019 gefühlt an. Die letzten 6, 7 Jahre, würde ich mal sagen, ist das Ganze eher zur Gewohnheit geworden oder auch für mich zur Gewohnheit geworden. Die Meilensteine oder die Erneuerungen, die waren dann nicht mehr so groß. Viele der Mechaniken sind dann auch über verschiedene Plattformen eigentlich immer wieder gleich geblieben. Psychologische Komponente, die ganz stark mitspielt auf diesen Plattformen, sei es mit Bias, sei es aber auch mit Behavior-Geschichten von Menschen, die spielen über die verschiedenen Plattformen eigentlich komplett immer wieder gleich. Und für mich hat es dann irgendwann mal so ein bisschen den Reiz verloren. Aber so die erste Zeit, wo halt unheimlich viel Neues kam und man auch sehr viel lernen musste, weil man zum ersten Mal eigentlich mit einer riesigen Menge von Menschen zu tun hatte und dann auch diese Dynamiken beobachten konnte, was passiert, wenn man das und das macht, wie reagiert die Masse, wie funktioniert ein Shitstorm, was sind die Patterns dahinter. Ich fand das unheimlich spannend.
Ich hatte gerade so den Gedanken, weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich stellte die Frage trotzdem, wenn wir jetzt Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn als mal diese vier sozialen Netzwerke hernehmen, wenn du jedes soziale Netzwerk einem Tier zuordnen müsstest, was es repräsentiert, fällt dir dazu ganz spontan was ein?
Relativ schwierig mit Tieren Charakter zuzuordnen. Ich glaube, im Endeffekt sind alle diese Plattformen extremst ähnlich in Verhaltensweisen und abhängig davon, wie viele Menschen mit drin sind. Facebook ist, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir mal YouTube noch ausblenden, was ich nie so richtig als reines Social Media Netzwerk wahrgenommen habe, weil du ja da nicht zwingend angemeldet sein musst. Wenn du diese Plattformen quer vergleichen tust, je größer das eine Plattform wird, desto ähnlich werden sie sich. Und das hat damit zu tun, je mehr Masse darauf ist, desto mehr drückt halt das reale Leben, wie Menschen sind, durch. Nehmen wir Facebook, extrem breit. Du hast da sehr schnell sehr viele Menschen mit drin. Themen gehen auseinander. Zusätzlich halt eine Plattform mit unheimlich vielen Funktionen. Wenn man denkt, wie viele Schichten die Plattform hat, von ich nutze das Messenger versus Gruppen versus Facebook-Seiten versus Freunde-Netzwerk. Da bist du irgendwo meistens innerhalb von geschlossenen Blattern. Also dieser Social Graph, der wirkt, was habe ich für ein Netzwerk, worin bewege ich mich? Instagram hat dann das Ganze vielleicht ein bisschen ausgebrochen, weil es auch Dinge reingespielt hat, die nicht nur aus dem Freundeskreis waren. Bei TikTok ist das ja ganz extrem, da geht es weniger um das Netzwerk, sondern was entdecke ich da. Und bei LinkedIn hast du eigentlich genau das gleiche wie bei Facebook. Und LinkedIn war ja lange gefühlt eher so Business-Kanal und vielleicht auch ein bisschen elitärer, was die Inhalte anbelangt, hat aber mit dem extremen Wachstum, wo die Plattform hingelegt hat, mit der Masse an Leuten. Früher waren das primär Büromenschen und Unternehmensleute. Heute hast du ja da eigentlich querbeet, ich sage jetzt mal salopp, vom Handwerker, nee, fangen wir bei A, beim Arzt, über den Handwerker zum Multiunternehmer, die ganze Palette mit drin. Entsprechend haben sich ja auch die Inhalte verändert, weil die Verhaltensweise der Leute, die sind schlussendlich immer wieder die gleichen Muster. Und bei LinkedIn hast du also diese Blasenfunktion mit dem Social Graph, meine Kontakte. Vielleicht spielst du hier mal noch was rein, Kontakte meiner Kontakte. Auf Facebook sind es halt primär die Freunde, also du bist in Gruppen unterwegs. Bei Facebook-Seiten hattest du ja sowieso, Brand spricht zum Menschen und darunter kommentieren dann Leute, aber die haben nichts miteinander zu tun. Bei Instagram hast du Freunde plus ein bisschen aufgeweicht und bei TikTok hast du ja primär Discovery plus unter Umständen siehst du dann auch, was Freunde da machen, aber ist so von der Mechanik her sind Instagram und TikTok vielleicht ein bisschen andere Kanäle in der Wahrnehmung, als jetzt das beispielsweise LinkedIn und Facebook ist.
Wie nimmst du diese Community-Plattformen wie Skool und Circle wahr?
Haben mich nie wirklich interessiert, verbringe ich auch nicht wirklich Zeit damit. Ich hatte das eher, wenn es um Community-Plattformen ging, innerhalb von Gruppen von Facebook. Und das heute noch. Also ich bin heute nicht mehr ein Bruchteil von der Zeit auf Facebook unterwegs, was ich vielleicht vor 10 Jahren war. Sehe aber da halt nach wie vor innerhalb von Gruppen teilweise extrem Mehrwert durch das, was dir die Community bringt, wo dann halt, ich sag mal, themengebunden ist oder vielleicht geografisch gebunden. Also wenn ich jetzt hier, ich habe mal eine Gruppe eröffnet, die sich um unseren Ort dreht, wo ich wohne. Wenn du eine entlarvende Katze suchst, findest du da immer zuerst die Information. Also so lokaler Bezug oder Themenbezug sind halt nach wie vor diese geschlossenen Communities extrem spannend. Ich habe das aber selten außerhalb der Mainstream Social Media Plattform gemacht.
Bleiben wir ein bisschen legen wir ein bisschen am Fokus auf LinkedIn, bitte. Ja. Ich habe knapp 3000 Follower. Du hast 20, 30, weiß ich jetzt gar nicht genau, irgendwie so um
Ich
den.
etwas, glaube etwas über 20, ja.
Ja. Glaubst du, wenn man da heute überhaupt noch einsteigt oder so auf meinem Level ist, weil sind ja auch viele, ja, da sind auch noch viele darunter, dass man dort in puncto Personal Branding. Wie sollte man es denn eigentlich machen, so aus deiner Erfahrung? Man Kante zeigen, ja. Kante zeigen erlebe ich aber auf LinkedIn gefühlt nie.
Finde ich eine spannende Frage. Ich weiß es von einigen Leuten, dass es heute noch geht, sowas auch heute noch aufzubauen und schnell viele Leute zu erreichen. Ich glaube, Kante zeigen ist ein Punkt. Kante zeigen ist aber auch das, wo du es halt vielleicht mit vielen verscherzt. Ich meine, grundsätzlich geht es natürlich über, kann ich Mehrwert und Wissen teilen, was anderen hilft. Dann ist vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, in welchem Bereich bin ich da auch unterwegs, beziehungsweise welche Themen sind wie resonanzfähig. Ich meine, wenn du jemandem bist, der anderen Leuten Tipps gibt, wie sie LinkedIn nutzen, dann ist es nicht so schwierig, da irgendwie eine Community aufzubauen. Wenn du dein Spezialgebiet Erziehungswissenschaften ist, dann wird es halt vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger. Also das hat schlussendlich auch damit zu tun, wie sexy ist das Thema, was du selbst hast. Ich habe relativ viele Follower damals aufgebaut, wo es noch primär um Social Media Thema ging. Bei mir hat sich der Themenbereich in den letzten 3 Jahren eher so in Richtung KI verschoben, wo ich persönlich das auch spannender finde, diese Themen zu bearbeiten. Und das ist natürlich auch, da hat es Leute, die das Thema besetzen, die unheimlich viel teilen, verdaulich teilen. Die Frage ist dann qualitativ, wo sind da die Ansprüche? Weil Mainstream braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt das Top-Expertenwissen, sondern Dinge, wo man versteht. Glaube ich, ist das möglich? Ich glaube, wichtig ist schlussendlich nicht überlegen, was will ich sagen, sondern was bringt der gewünschten Zielgruppe an Nutzen. Und wenn ich das transportieren kann, dann glaube ich, kann man darüber auch einen ganz guten Personal Brand aufbauen. Und dann ist schlussendlich auch wieder die Frage, wie sinnvoll ist ein guter Personal Brand? Ich habe zum Beispiel unter meinem lange gelitten.
Bedeutet was?
Also ich meine, meine ehemalige Firma, die hieß Hutter Consult. Ich war das Sprachrohr gegen außen. Ich habe mir mit dem, ich glaube, in dieser Thematik drin einen relativ guten Brand aufgebaut. hat dann aber auch die Erwartungshaltung geschürt, dass du mit vielen Dingen mit dabei bist. Du konntest das dann nicht weit in die Firma verteilen, was es schlussendlich den extrem stark an dich ranbindet. Und von dem her kann ein Personal Brand extrem spannend sein, wenn ich das als Einzelunternehmen oder als kleines Unternehmen mache, wo ich auch weiß, das ist die Galionsfigur. Wenn das aber nicht das Ziel ist, also wenn ich jetzt heute nochmals eine Firma aufbauen muss, werde ich mich als Person stärker zurücknehmen und mehr die Firma in den Vordergrund stellen als die Person.
Jetzt bist ja du kein so LinkedIn-Romantiker, wenn dich wer verfolgen wird dann, wenn er dich nicht schon irgendwo am Radar hat, wo du ja auch vor allem durch deine Kommentare, sag's mal ein bisschen polarisierend, mal richtig trommelst, ja.
Man provoziert manchmal ganz gerne, ja. Worauf halt sein, also ich komme natürlich nicht zuletzt auch deswegen Kontakt mit unheimlich spannenden Leuten. Letztens hat mal jemand gefragt, was bringt das? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Finger in ganz vielen Unternehmen mit drin. In einige Unternehmen habe ich die Finger wahrscheinlich nur reingekriegt, weil ich irgendwo bekannt wurde. Für mich sind solche Dinge eigentlich auch Filter. Ich arbeite eigentlich nur gerne mit Menschen zusammen, wo eine gewisse Ebene da ist, wo du sagst, man versteht sich. Und Menschen, die, ich sage jetzt mal, mit diesem Auftreten oder mit dieser Spitzsinnigkeit oder polarisierend oder ich spreche es halt direkt an, Mentalität nicht klarkommen. Die kommen ja bei mir im Business dann auch nicht mit mir klar. Und Unternehmen oder Menschen, die sagen, ich will jemand, der die Dinge unverblümt anspricht, der die Finger in die offene Wunde reindrückt und dann aber auch sagt, tut das weh. Die das wollen, die kommen dann zu mir. Also war es für mich eigentlich auch immer dieser Filter, an die Richtigen ranzukommen. Ich bin ein riesiger Fan vom Pareto-Prinzip und ich glaube, es ist besser, teilweise nur 20% der Zielgruppe wirklich zu bedienen, weil das, ich glaube, mehr Spaß macht und die richtigeren Leute bringt, als wenn du versuchst, die 80% abzudecken.
Also heißt für mich jetzt im Zuhören zusammengefasst, also nicht der Kante der Kante willen, sondern einfach wirklich Charakter zeigen.
Also weißt du, diese Spitzzüngigkeit oder Dinge direkt anzusprechen, das mache ich auch in meinem privaten Leben. Das bin ich als Person. Und ich glaube, es wird immer gesagt, ja, auf Social Media muss so authentisch sein. Authentisch heißt, Ecken und Kanten zu haben, weil jeder Mensch hat Ecken und Kanten und wenn du nur geschliffen bist, dann hast du halt wirklich kein Profil. Da machst du es zwar vielen recht, aber du bist ja dann vielleicht teilweise auch verstellt und ich will mich nicht verstellen.
Aber wenn man jetzt so auf LinkedIn gefühlt draufschaut, habe ich nicht so den Eindruck, dass das wahnsinnig viele machen.
Ja, aber weißt du auch, wenn du die Allgemeinheit anschaust, sind ja auch nicht wahnsinnig viele sehr erfolgreich. Also für mich war das halt immer so ein bisschen. Ich würde jetzt mal sagen, ich war geschäftlich bis jetzt sehr erfolgreich unterwegs. Die Unternehmen, wo ich zusammenarbeite, haben sehr gut profitiert in den letzten Jahren und waren auch erfolgreich. Die Unternehmen, wo ich selbst mit drin investiert sind, funktionieren die meisten. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe relativ viel Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Und das hat aber auch damit zu tun, dass du halt vielleicht gewisse Dinge nicht machst, wie das Mainstream das macht. Und wenn der Mainstream auf diesen Kanälen halt vielleicht eher lieb und nett ist, dann kann das für viele der Weg sein, wo man sich wohlfühlt. Man ist da halt innerhalb der Komfortzone drin. Aber ob das schlussendlich dann auch den gewünschten Erfolg bringt, glaube ich nicht.
Wie siehst du aktuell, oder das war ja in LinkedIn irgendwie gefühlt immer so, kaum gibt es einen Trend, ist dieser Feed dort mit diesem Trend vollgepflastert. Man, die Trendhoppers und Trendexperten, die wachsen ja nicht aufgrund von Expertise, sondern mehr von, sag ich mal, so ein bisschen was Spitzzüngiges vom Dunning-Kruger-Effekt. Also man weiß ein bisschen was und dann glaubt man, dann weiß man alles und dann hängt man im Mount Stupid.
Beziehungsweise halt sehr stark Opportunitäten getrieben. Es gab doch da mal kurz einen Trend mit deinem sozialen Netzwerk, wo du im Audioformat gearbeitet hast. Mag mich jetzt nicht mehr an den Namen erinnern, aber
Mir fällt es jetzt auch nicht ein,
war
ja.
vor 3, 4, 5 Jahren. Da haben alle davon gesprochen. Und ich meine, ich bin jetzt im digitalen Umfeld seit 25 Jahren, 26 Jahren beruflich tätig. Ich habe etwas in der Zeit gelernt. Du musst nicht jede Sau reiten, die durchs Dorf getrieben wird. Und ich glaube, bei vielen Dingen ist es auch ganz gut, man schaut mal einen Moment zu, ordnet das Ganze ein, versucht herauszufinden, wie viele Substanz ist da dahinter, was bringt das für einen Mehrwert. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, den einen oder anderen Trend mal einfach auszusitzen. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wie dieses Netzwerk geheißen hat, aber man spricht ja jetzt auch heute nicht mehr darüber, aber gefühlt waren dann sofort die ersten Experten da, man muss jetzt auf das setzen, etc. Und da bin ich bei dir. Das ist Opportunitätenreiterei und der eine oder andere macht vielleicht auch ein bisschen damit Business. Für die einen ist es einfach nur Spaß, aber ich versuche auch da halt diesen 80-20 Raster schlussendlich darüber zu legen, weil im Endeffekt, du kannst nicht überall mitmachen und es macht auch nicht Sinn, überall mitzumachen, sondern vielleicht auf zwei, drei Dinge zu konzentrieren und da ist man dann gut.
Bei mir poppt immer mehr und mehr sozusagen Informationen auf, Studien auf und alles Mögliche, dass man sich als Geschäftsführer, als Inhaber, als CEO eines Unternehmens mehr auf seinen Personal Brand auch konzentrieren soll, weil der anscheinend auch auf das Gesamtunternehmen einen wesentlichen Einfluss, aber mehr oder mehr Einfluss in der Zukunft haben wird. Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass die Galionsfigur des Unternehmens einen Einfluss darauf hat, aber dann ist halt wieder die Frage, was ist es für ein Unternehmen? Wenn ich börsengetrieben großes Unternehmen bin, wo der CEO unter Umständen nach 2, 3 Jahren auch wieder ausgetauscht wird, hat das einen anderen Stellenwert, als wenn es das große Familienunternehmen ist, wo der CEO die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich auch das Unternehmen leiten wird. Beziehungsweise nehmen wir, mir fällt jetzt zum Beispiel relativ stark auf in der Schweiz im Zusammenhang mit den Banken UBS, Sergio Ermutti, der die UBS in der Krise übernommen hat, der ist sehr stark präsent in den Medien etc. Ja, wie stark prägt er die UBS, solange er da ist? Ja, wenn der Nächste kommt, wird es der Nächste entsprechend prägen. Und ich glaube schon, dass die Person, die vorne dran steht, schlussendlich auch das Unternehmen abfärbt. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich auch den Personal Brand einzahlen willst, ist es wahrscheinlich da, wo jemand langfristig an der Spitze ist, das wesentlich stärker vom Impact abhängig. Bei Personal Branding jetzt für Sergio Ermutti, ich meine, beim nächsten Unternehmen, wo der an der Spitze steht, gibt ihm vielleicht in seinem Personal Brand genau die Möglichkeit, dass er dann die nächste Position hat.
Aber vor allem für den Mittelstand ist das schon eine wesentliche Sache, ja.
Aber ich würde das so ein bisschen sehr, also ich meine, positiv mit Sicherheit und im Negativen. Ich meine, wenn ich auf LinkedIn feststelle, dass bei der Firma X, die halt vielleicht selbst nicht so extrem sichtbar ist, kommt ja dann auch noch ein bisschen darauf an, was es für ein Unternehmen ist. Und ich stelle da fest, der Geschäftsführer ist ein absoluter Pfahl. Dann wird das sich auch negativ auf das Unternehmen abfärben. Wenn jetzt ein Unternehmen selbst unheimlich stark ist im Marketing, die Marke ist bekannt, vielleicht sogar eine sehr beliebte Marke, ich glaube, da kann man es dann auch verkraften, wenn der Geschäftsführer nicht so extrem sichtbar ist gegen außen.
Wie siehst du das Thema der Mitarbeiter, dass sie sich auf LinkedIn zum Beispiel für Unternehmen, dass sie drüber kommunizieren, dass sie Markenbotschafter sind, wenn man so bezeichnen will, dass sie Teil des Medienportfolios, des Own Media Portfolios sind?
Gespalten. Also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn ein Unternehmen gegen außen sichtbar wird mit Hilfe von Mitarbeitenden, wenn die das auch relativ authentisch und gut machen. Muss natürlich sehen, aus Unternehmenssicht so Corporate Influencer, das ist sehr zweischneidiges Schwert. Als Sprachrohr gegen außen glaube ich relativ gut. Gleichzeitig jede Corporate Influencer-Tätigkeit stärkt natürlich auch extrem stark den Personal Brand der Person. Ist auch gut so, heißt dann aber im Umkehrschluss auch, wenn die Person wechselt, und das ist ihr gutes Recht, weil sie baut sich ja auch ihrem Brand damit auf, verlierst du als Unternehmen natürlich auch einen Teil deiner Außenwirkung. Und ich finde das halt sehr zweischneidig. Also wenn ich irgendwie Leute durch Expertise nach außen sichtbar machen kann, dann zahlt das sicherlich positiv ein, aber die Schatteneffekte, die daraus entstehen können, die können unter Umständen auch negativ sein. Und dann ist es noch ja abhängig davon, macht die Person das aus freien Stücken oder wird sie eher dazu gedrängt. Ich hatte jetzt zum Beispiel im Team auch zwei, drei Leute, die waren sehr gut aktiv auf der Plattform. Der eine davon absoluter Google-Spezialist, trägt das nach außen. Das wirkt für mich sehr glaubwürdig, aber das ist, weil er das mag.
Was sind so Themen, wo du sagst, für Geschäftsführer oder auch für Agenturen, wo müssen sie in puncto LinkedIn sensibler werden, sensibler sein?
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören, und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Was sind so Themen, wo du sagst, für Geschäftsführer oder auch für Agenturen, wo müssen Sie in puncto LinkedIn sensibler werden, sensibler sein?
Da habe ich eigentlich nicht so eine klare Meinung. Ich glaube, thematisch kannst du sehr, sehr viel auf der Plattform spielen. Das ist schlussendlich ja auch eine Frage, wo und wie will ich mich positionieren. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte weniger Dinge durch den Weichspüler spülen, sondern vielleicht eher auch mal so ein bisschen halt eher zeigen, wie es dann auch tatsächlich ist, auch wenn nicht immer alles so positiv dann ist, wie es teilweise rüberkommt. Was im Endeffekt wieder ehrlicher ist, weil im Endeffekt Lügen haben kurze Beine und Glanz ist so lang glänzig, bis man durch den Schmutz fährt. Also ich würde da den meisten empfehlen, halt ein bisschen mehr sich selber zu sein, als irgendetwas vorzuspielen, was man nicht ist.
Wenn eine Agentur LinkedIn-Kanäle für ein Unternehmen zum Beispiel betreibt, wo sind hier Punkte, die sehr positiv sind, und welche Gefahrenpunkte gibt es auch?
Da hab ich relativ ein starkes Schwarz-Weiß. Ich finde es nicht gut, wenn eine Agentur einen LinkedIn-Kanal für ein Unternehmen oder eine Person führt. Ich trenne da noch zwischen Owned Media, also was mache ich da organisch, versus was mache ich mit Paid Media. Paid Media ist ein anderes Spiel, das kann die Agentur sehr gut machen. Aber im Endeffekt sollte die Kommunikation da nicht ausgelagert werden, sondern aus dem Unternehmen herauskommen. Alles andere ist Hochglanzgewichse. Also das bringt von mir aus gesehen nichts. Das ist genau das Gleiche wie die Leute, die auf LinkedIn Ghostwriter einstellen etc. Also A, würde ich mal grundsätzlich hinterfragen, was bringt es dann? Weil die große Wirkung bei ganz vielen Dingen hast du entweder da, wo eine Person sehr stark ist und eine gewisse Followerschaft darauf hat, und da lohnt sich dann vielleicht auch der Aufwand oder Der Aufwand kann sich über die Reichweite legitimieren, aber ganz ehrlich, Unternehmensaccount, 2.000, 3.000 Follower, reichst du irgendwie 1.000 Leute, da brauche ich keine Agentur, die da nette Meldungen absetzt, weil das bringt im Endeffekt außer Kosten eigentlich keinen Nutzen. Und mit den Großtreibern sehe ich das genau das Gleiche. Ich meine, wenn ein CEO das Handwerk nicht beherrscht, dann bringt es nicht viel, wenn ihm das jemand anders pflegt, außer man hat dann wieder massiv Media dahinter und eine ganz klare Positionierungsstrategie, wo man auch sagt, da will man hin mit dem Personal Brand. Aber dann bewegen wir uns in der Regel auch nicht bei, ich sage jetzt 0815 Unternehmen, sondern da geht es um Leute, die massive Öffentlichkeit brauchen, weil das vielleicht dann auch noch mit Lobbying und anderen Themen zu tun haben. Und dann ist sowieso auch finanziell ein ganz anderes Kaliber. Ich muss immer grinsen auf LinkedIn, wie viele Menschen das es gibt, die sagen, ich helfe dir auf LinkedIn zum Erfolg etc. Und wenn du dann da teilweise siehst, was für weichgespülte Scheiße da publiziert wird und am Schluss irgendwie 11, 12 Likes generiert, denke ich so, ja, ist ja schön und nett, aber was bringt das?
Ja, im Endeffekt ist das für mich, also ich erlebe das für mich als Verkaufen auf einer der umständlichsten Art und Weisen. Also ich verstehe es manchmal nicht, dass man das, dieser wunderschönen Geschichte, wo jedes Unternehmen es braucht und es ganz, ganz wichtig ist, der Vertrieb, der Verkauf, dass man mit diesen Funnels und mit all diesen Dingen, es kommt darauf an, was man verkauft. Manchmal ist der Funnel auch, kann ich mich durchwegs auch begeistern dafür, ja. Aber wieso? Warum haben wir diese Verkaufs-DNA verloren? Warum ist das ist so ins Eck gestellt worden, wie wenn es das the most poison thing ist, ja?
Ich frage mich teilweise, um wie viele Ecken muss man das Thema denken? Also beginnen wir mal mit Positionierung. Klar, da hat es ein paar Junge auf LinkedIn, da fragst du dich sowieso, habt ihr schon mal Grundsätze von intelligenter Kommunikation gehört? Gestern war da so wieder ein Typ unterwegs, der hat gesagt, ja, du kannst im Business nicht performen, wenn du keine, wie heißen die Apple-Kopfhörer, AirPods Pro hast, irgendwas. Wo ich mich so denke, also A, wie versuchst du dich zu positionieren? B, ich kenne keine Person, die irgendwo im Business Relevanz hat, die das Gegenüber darauf bewertet, dass er Verkaufsführer drin hat. Also weißt du, wo du denkst, um wie viele Ecken musst du denken, um eine Positionierung zu erreichen, dass er schlussendlich aufzeigen will, ich bin irgendwo im Business erfolgreich und Kunden dann damit darum mit ihm vielleicht zusammenarbeiten, wobei ja diese Positionierung generell dann schon fraglich ist, wie die wirkt. Anstelle, ich erkläre, was mache ich, was biete ich an, was ist der Vorteil und warum verkaufe ich es dann nicht gleich direkt so.
Ist nicht das, wenn sowas passiert, ja, bleiben wir bei diesem Beispiel. Der Mensch gibt sich da Mühe und schreibt da was und macht es mit der KI und findet da ein Foto, ist nervös, wenn er wahrscheinlich auf Veröffentlichen klickt und so weiter. Und in der Hoffnung, dass sich ja irgendwie jemand bei ihm meldet.
Aber da beginnt auch schon der Fehler. Er nutzt die KI, um diesen, sorry, Stuss zu produzieren, anstelle dass er die KI fragt, wie kann ich mich auf dem und dem Thema gut positionieren?
Ja, dann sind wir eh beim KI-Kernthema. Das Ding spuckt halt immer nur das aus, was ich da rein klopfe, ja.
Ja, und wenn ich die falschen Fragen stelle, dann wird die Antwort halt auf die falsch gestellte Frage die richtige sein, aber ich bin dann halt trotzdem falsch. Also du siehst ja da, ich nutze die KI, um irgendetwas zu formulieren, aber ich hinterfrage nicht, dass das, was ich da formuliere, zielführend ist. Ich würde ja die KI besser einsetzen, zu fragen, was ist zielführend, wenn ich das und das machen will. Dann würde wahrscheinlich diese Idee gar nicht erst formuliert werden müssen.
Wahrscheinlich auch, wenn man den Zielzustand noch mehr konkreter anstreben könnte und zu formulieren, ja.
Also du sagst, der Weg ist das Ziel, aber
Ja, das ist auch Pilgern, ne? Wir waren jetzt erst einmal ganz kurz bei den Agenturen. Du ja auch, würde nicht sagen, dass die Hutter Consult jetzt eine Agentur im klassischen Sinne war, sondern mit Sicherheit mehr Beratungsunternehmen, so aus meiner Wahrnehmung, oder täusche ich mich da?
Nee, also Fernbusiness war bei uns tatsächlich die Beratung im Zusammenhang mit primär auch Paid Media auf Social Media Kanälen. Am Anfang war es noch wesentlich breiter. Wir haben dann irgendwann mal auf Paid Media den Fokus gesetzt, weil ich da persönlich auch die größten Hebel sah, wie du einem Unternehmen mehr Erfolg bringen kannst. Vieles war Beratungsbusiness. Klar, du hast hinten heraus Agenturbusiness dann gemacht mit Doing, dass du für Kundenkampagnen ausgespielt hast, beziehungsweise Strategiekonzeption, Produktion von Mediamitteln, wobei auch da wir häufig dann eher eigentlich die gewesen sind, die die Briefings gemacht haben, dann wiederum kreativere Menschen hatten, die uns das produziert haben. Aber da hattest du schon eine ausführende Komponente, aber für mich war immer das Hinterfragen, was will ich tatsächlich erreichen, was ist das Ziel und wie kriegen wir eigentlich für das investierte Geld am ehesten auf diese Zielsetzung Output hin? Das war für uns so die zentrale Fragestellung. Ich glaube, das war mit einem Punkt, warum wir da relativ erfolgreich waren und uns auf einen Bereich sehr stark konzentriert haben, wo wir dann aber auch den Kunden einen großen Nutzen erbringen konnten. Aber ja, Wahrnehmung ist richtig, also war schon eher Beratung.
Wie siehst du die Agenturlandschaft zurzeit und wo siehst du sie? Gehen wir einfach mal auf 2035.
Agenturen haben im Moment ein schwieriges Leben. Einerseits Marktlage war, glaube ich, generell schon rosiger. Bei vielen Unternehmen sitzt das Geld im Moment nicht ganz so locker. Dann wäre dann auch wieder die Frage, wie relevant ist das Agenturbusiness? Warum investiert der Kunde da nicht? Ich dachte, Agenturen sind aktuell so ein bisschen in einem Dilemma. Wie wichtig sind sie tatsächlich? Dann spielt die KI ganz extrem mit rein. Dass viele Dinge, die in der Vergangenheit Werttreiber waren für die Agentur, also auch um halt Geld zu verdienen, schlicht und einfach wesentlich schneller gemacht werden können. Und das mit einer guten Qualität. Es ist ja nicht so, dass jede Agentur Spitzenqualität liefert, per se. Und da ist die KI halt relativ weit. Und dann hast du halt zusätzlich bei vielen Agenturen das Problem, dass das Businessmodell relativ schlecht ist. Dieses Modell ist bei vielen Agenturen ja relativ schlecht. Also ich nehme jetzt mal das Beratungsbusiness ein bisschen raus, weil wir hatten da immer einen anderen Ansatz. Aber bei ganz vielen Agenturen hast du die Situation, der Kunde schildert ein Problem, lädt unter Umständen drei, vier, fünf Agenturen ein, die gegeneinander pitchen. Du investierst da Zeit, Know-how, schlussendlich Manpower, Womanpower aus dem Unternehmen rein, um nachher ins Geschäft zu kommen für Dienstleistungen, die du dann erbringst. Und häufig sind ja diese Pitch-Phasen schlecht oder gar nicht bezahlt. Das heißt, du gehst in eine Vorleistung für eine Eventualität an Auftrag. Und dieses Geschäftsmodell, das hat in der Vergangenheit eigentlich funktioniert, weil du hinten heraus vieles produzieren konntest. Und da kickt jetzt halt die KI wohl rein. Also wenn die Wertschöpfung nicht mehr eins zu eins die Produktion dahinter ist, dann musst du ja auch den Aufwand, den du vorne reinsteckst, reduzieren. Und ja, da kann die KI auch helfen, aber dann ist halt wieder die Frage, wie stark ist die Agentur in diesem Bereich dann auch schon wieder strategisch das einzusetzen. Bei vielen bricht da im Moment Umsatz weg. Und dann hast du natürlich sehr viele unterschiedliche Agenturen. Wir hatten zum Beispiel jetzt immer mit diesen Spezialisten ein bisschen im Paid Social Media Bereich drin, hatten wir eigentlich immer das Glück, dass wir wenig pitchen mussten. Beziehungsweise wir haben häufig Pitches schlicht und einfach abgelehnt und haben gesagt, schau mal, Wir können uns gerne kennenlernen, aber von dem Moment an, wo Wissen fließt, kostet es Geld. Das heißt, du erarbeitest Strategien, die sind bezahlt, du erarbeitest Konzepte, die sind bezahlt, du machst Setup auf den Plattformen, die sind bezahlt und du machst nachher das Kampagnenmanagement, das ist bezahlt. Und das ist die Wertschöpfung der anderen. Klar, auch in diesem Bereich, da verkürzt die KI sehr viel Arbeit, aber du hast vorne alles, was irgendwie mit Know-how ist, vom ersten Moment an bezahlt. Und dann hast du bei den kreativen oder kreativeren Agenturen, hast du halt häufig diesen Pitch-Ansatz. Da haben wir die Problematik vorher ja, habe ich schon beleuchtet. Und dann hast du natürlich auch sehr unterschiedlich getriebene Agenturen. Ich persönlich komme jetzt eher aus dem betriebswirtschaftlichen IT-Bereich drin. Da siehst du, sag mal, Prozesse und Effizienz unter Umständen anders als jemand, der aus dem kreativen Bereich herauskommt. Der hat vielleicht mal so alleine, zu zweit, zu dritt gestartet, hat gemerkt, oh, wir machen Dinge gut, wir müssen wachsen, haben aber dann vielleicht nicht diesen betriebswirtschaftlichen Background, das auch effizient und wirtschaftlich spannend zu vergrößern. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf an die Kollegen, weil die haben ja genau ihre Fähigkeiten in einem anderen Bereich, wo ich ihn zum Beispiel nicht habe, in der Kreativität. Und da schwankt im Moment das Agentursystem oder die Branche recht stark. Und du weißt das ja auch, hast mit vielen Leuten aus der Agenturszene zu tun. Die Egos sind halt sehr unterschiedlich und dann irgendwo halt eingestehen, dass das Modell, was man vielleicht schon 20 Jahre macht, unter Umständen revidiert werden muss, ist dann halt auch wieder eine Frage, wie flexibel bin ich, wie stolz bin ich vielleicht auch, einzugestehen, dass der Weg in der Vergangenheit nicht immer der richtige war.
Aber der Move, das erlebe ich so, dass er gefühlt jeder aktuell von Marke spricht, jeder aktuell von Strategie spricht. Aber das ist ja auch so wie mit gewissen Talenten. Es kann nicht jeder Mensch von der Denke her die Strategie gut machen, ja. Also manche sind halt.
Aber also das beginnt ja schon an einem anderen Punkt. Lass mal 10 Leute definieren, was ist eine Strategie und lass 10 Leute definieren, was ist ein Konzept. Da gehen die Erklärungen weit auseinander und es werden viel mal Begriffe verwendet, wo nicht viel dahinter steht.
Ich wäre ja schon ganz glücklich, wenn alle im Marketing nur einfach die 4 Ps mal aufzählen könnten, damit wir mal wissen, was wir da eigentlich alles reden sollten.
Also, beziehungsweise halt vielleicht generell ein bisschen mehr, nicht ich mache Werbung, sondern was ist Marketing, sich mit dem Thema beschäftigen. Ich sage mal das Thema Marke, Brand. Aber wir hatten in den letzten 17 Jahren unheimlich viel Berührungspunkte mit dem. Aber was du beispielsweise rund um Marke weißt oder Kollegen von mir rund um Marke machen, sind Themengebiete, da kenne ich mich nicht im Detail aus und würde auch jetzt zu mir nicht zumuten, zu sagen, warum ist jetzt gerade das Lidl-Logo so und so gut und was macht das richtig, sondern ist dann eher meine persönliche Wahrnehmung, wie kommt es an und wie siehst du die Marke, aber was definiert die Marke und all das. Das sind ja sehr viele Wissenschaften dahinter und psychologische Aspekte mitspielen. Und da muss man dann unterscheiden. Die Person, die auf LinkedIn sagt, ich mache Marke und schlussendlich verkauft sie dir ein Logo, macht keine Markenführung.
Ja, Marke, Logo ist keine Marke, ne? Also Identifizierungszeichen. Und Marke ja auch, so wie bei mir hier im Podcast, ja auch eine Ebene der Marke mal angesprochen wird, die Unternehmensidentität. Also sozusagen, was ist denn, wie erleben wir denn das Wie? Wie sind wir denn? Ja? Um dabei sinnig zu sein, weil auch, glaube ich, es ist leichter zu wissen, wenn ich das Wie klar habe, dass ich daraus ein echtes gutes Warum mal heraus shapen kann. Ja?
Aber also ich sage jetzt mal, ist ja da ein Unterschied, spreche ich von Marke oder spreche ich von, ich mache ein Logo? Und die Dimensionen dahinter, die können extrem unterschiedlich tief sein. Und ich glaube, da muss man dann halt schon auch unterscheiden, auf welcher Liga spielt man und ob jetzt der Schreiner und Sekt dann tatsächlich so eine hochwertige Logo-Kreation braucht, wo die ganze Marke definiert ist oder nicht. Da kann man jetzt darüber streiten. Wahrscheinlich wird auch der erfolgreicher sein, wenn das gut gemacht wird und überlegt gemacht wird, aber wird einen anderen Einfluss haben als bei einer großen Marke wie Bose, wie eine UBS oder weiß der Teufel was, wo halt da sehr viel Hirnschmalz mit drin ist. Und so zieht sich das halt um ganz, ganz, ganz viele Dinge im Marketing durch. Das fängt irgendwo bei Brand an. Wir haben vorher über Personal Branding gesprochen, ja, auch bei Social Media, und optimalerweise kombiniere ich ja diese verschiedenen Themen, dass alles aufeinander einzahlt. Und da ist dann halt, ich sage jetzt mal, die Agentur, wo vielleicht groß aufgestellt ist, mit vielen Menschen in vielen unterschiedlichen Bereichen, möglicherweise der bessere Sparringpartner als die Einmannfirma, die auch alles anbietet, weil sie halt vielleicht eher Spezialisten haben. Aber da ist die Einmannfirma, die zum Beispiel dann nur halt eben Markenidentität macht und darunter stärker als die Zehnmannfirma, die alles macht.
Ja, also bei mir geht's, also wenn jetzt einen kurzen, es soll jetzt nicht nach Werbung klingen, ja, aber das sehe ich eben als eine meiner zentralen Aufgaben, weil es kann sich nicht jede Firma eine große Agentur leisten, weil die auch in Summe von mit mehr Organisation einfach auch andere Preise haben muss, damit das ja auch funktionieren kann, ja. Ich sehe mich ja persönlich mehr so als dieser Dirigent, ja, also der das orchestriert, nämlich auch dann mit anderen, vielleicht die sogar noch für das Unternehmen die richtigen Designer zu finden oder Grafiker zu finden oder und dann zum Schauen, dass man das in ein gutes Setup kriegt, ja, also dass man halt so wie in der Formel 1 gesprochen die richtigen Leute dann sozusagen an diesem Rennwagen Unternehmen Marke arbeiten.
Aber weißt du, das ist genau das, was ich meine. Wahrscheinlich ist eine Einzelfirma, die sich auf einem Thema in der Nische platziert, stärker als die Zehn-Mann- oder Zehn-Frau-Firma, die sagt, wir machen alles. Oder wenn ich jetzt rein nur, nehmen wir mal das Thema Digital Marketing. Das war vor 20 Jahren überschaubarer als heute. Du hast heute so viele Facetten mit drin. Ja, wenn ich mit einer Agentur mit 30 Personen schon Spezialisierungsprobleme habe in einem engen Feld von Paid Media oder Paid Social Media und ich sage, hey, SEO, haben wir keine Ahnung davon. Wir kennen die Grundbegriffe von SEO, aber wir können das nicht mit einem guten Gewissen für einen Kunden vollwertig verkaufen. Dann ist wahrscheinlich das an Business wesentlich ehrlicher. Also wenn ich sage, ich bin die 30-Mann-Firma und bei mir kriegst du 360 Grad Digital Marketing, weil wenn ich 360 Grad Digital Marketing in einer hohen Professionalität bringen möchte, dann müsste ich ja theoretisch ein Team haben von 100 plus Leuten, nur um in jedem Bereich drin eine Spezialistin oder einen Spezialisten zu haben.
Also was für dich sozusagen als Konklusio heißt, diese 5 bis 30, 40, 50 Leute Agenturen oder so, da wird's vermutlich ein bisschen enger, ne? Also.
Oder die Frage ist ja wieder, wie viel Professionalität will ich drin haben? Und ich hatte jetzt für unsere Firma hatte ich den Anspruch, in dem Bereich, wo wir tätig sind, sind wir bei den Besten oder die Besten. Und wenn du ganz, ganz ehrlich mit diesem Anspruch bist und ja, klar, da gehen Wahrnehmungen auch wieder auseinander, dann kannst du nicht zu vieles anbieten, sonst bist du dir nicht treu. Und dann finde ich es eben spannender, du hast vielleicht eine kleinere Agentur oder sogar eine Einzelperson, die für ein Unternehmen orchestriert und die richtigen Leute an den Tisch holt und dann sitzen da aber auch die Profis. Also wenn du, ich sage mal, eine kleine Agentur hast, die sagt, wir machen alles und dann ist alles halt nur zu einem Drittel gut. Und fünfmal einen Drittel gibt dann ein Ganzes, aber halt nicht drei.
Ist da nicht auch dann die KI eigentlich nur ein Beschleuniger zum Mittelmaß?
Ja, also Ich glaube, die KI ist grundsätzlich einfach ein Verstärker. Und wenn du auf einer Domäne professionalisiert bist und sie da einsetzt, dann dürfte die Arbeit besser werden, weil sie entsprechend verstärkt wird. Und wenn du Mittelmaß verstärkst, dann bleibt es halt Mittelmaß. Und wenn du Scheiße verstärkst, dann wird der Haufen einfach größer.
Du hast da zuerst mal gesagt, du bist ein Fan von Pareto. Wenn man das auf KI ummünzt und im Sinne jetzt die KI bewusst als Verstärker sieht, so wirklich von der Perspektive und nicht als Beschleuniger, ja, also bleiben wir mal beim Verstärker, dann heißt das ja irgendwie 80% KI, 20% Mensch in meiner Wahrnehmung, oder wie siehst du das?
Sag mal, 20% Mensch mit Input, gezielten Input, kann der Output zu 80% mit der KI generiert werden. Also, ja, sehe ich in die Richtung. Ich würde da auch sehr, sehr stark unterscheiden, was sind Dinge, wo es sich lohnt, die KI einzusetzen. Also, nehmen wir einfaches Beispiel, einfaches Brainstorming. Vier Leute in einem Raum, wahrscheinlich ist es sinnvoller zu sagen, ich nutze für die Grundaufgabe des Brainstormings zuerst einmal die KI. Weil das, was die Menschen, die wir zusammen in den ersten halben Stunde zusammenbringen, wird in etwa das sein, was die KI bringt. Einfach, die KI bringt viel, viel schneller. Darauf und aber auszusetzen und die Dinge besser zu machen oder zu hinterfragen, was macht jetzt wirklich Sinn oder was soll worauf ein, sollte die Aufgabe des Menschen sein.
Also der Jean-Rémy von Matt war ja vor kurzem bei mir im Podcast und der hat das auch ganz nett beschrieben. Der hat gesagt, dass das Starten fällt mit der KI leichter.
Ja klar, das weiße Blatt. Und dann herauszusortieren, was ist wichtig, was hat Substanz, wo lohnt es sich, das weiter zu verfolgen. Das sollte dann unbedingt beim Menschen liegen. Aber wenn ich der KI sage, erarbeite mir 10 Ideen aus dem und dem Bereich, gebe da ein bisschen Kontext mit, dann werden wahrscheinlich die Ideen, die da rauskommen, sehr, sehr ähnlich sein mit dem, was du in einem losen Brainstorming mit den Leuten machst. Weil 0815 kommt auch da zuerst raus. Und ich glaube, für solche Dinge da Abkürzung zu nehmen, ist es richtig. Muss auch dazu sagen, KI ist heute besser als vor einem Jahr und vor einem Jahr war besser als vor 3 Jahren. Also die Sprünge oder sind da schon gewaltig. Aber ich habe mir am Anfang häufig Spielereien gemacht und ich würde jetzt mal behaupten, ich kann Kontext formulieren und Ziele vorgeben. Habe ich mir ein paar Mal Spielereien gemacht, mit der KI zu überprüfen, wenn du schon ein Konzept ausgearbeitet hast, würde die KI bringen. Und zum Teil hat es dann Dinge ergänzt und zu einem Teil muss ich dann aber auch sagen, ja, ist aber aus dem und dem und dem Grund oder viele Ideen, die so generiert wurden, die konnte ich dann aber auch aufgrund von Wissen oder aufgrund von Erfahrungen, wo man gemacht hat oder aufgrund von, ich weiß, wie viel Komplexität das mit sich bringt, dann halt auch wieder eliminiert werden, weil ich meine, auch da musst du dann Pareto-Prinzip anwenden, weil du kannst ganz viele Dinge machen, aber häufig ist da vielleicht gar nicht der Hebel.
Du hast ja gesagt, dass sozusagen nach dem Verkauf von der Hutter Consult und jetzt auch nach deinem Ausstieg du ja was Richtung KI magst.
Ich habe da noch keine perfekte Boilerplate oder Boiler-Template dazu, müssen wir noch machen. Ich habe nachdem, dass ich die Firma verkauft habe, habe ich ein bisschen was von dem Geld, was ich da gekriegt habe, ja voll in andere Unternehmen investiert. Fokus hat sich so generell ein bisschen aufgemacht, womit man zu tun hat. Und Beratungsarbeit da ist auch gewachsen, beziehungsweise man hieß, dann kannst du das noch helfen. Habe da auch wieder ein bisschen gespürt, das Unternehmerische ist mir doch sehr, sehr wichtig. Ich arbeite gerne an einer Idee mit, aber ab einem gewissen Punkt, wenn es Routine wird, bin ich dann auch froh, wenn jemand übernimmt, der das Operative übernimmt. Und habe dann ein Gefäß gesucht, wo ich diese Beratung plus das, was ich so in den letzten 3, 4 Jahren mit dem Arbeiten an der eigenen Firma, mit Prozessen, mit Integration KI, Organisationsthemen und rein umzubringen. Und mit der neuen Firma möchten wir uns im Beratungsumfeld platzieren. Also ich bleibe irgendwo diesem Bereich Beratung treu. Da wird das Hauptthema eigentlich eher sein Effizienz und Wirkung im geschäftlichen Umfeld. Und unter Umständen ist dann da auch Automatisierung und KI etwas, was daraus entsteht, muss aber nicht zwingend. Also ich stelle mich da generell als Sparring-Partner für Unternehmen und Unternehmerinnen, Unternehmer auf, die, ich sage jetzt mal, eine moderne, unverblendete Brille haben wollen, die den Finger in die offenen Wunden legt und dann eigentlich auch aufzeigt, was läuft nicht gut. Also geht eher so ein bisschen in die Unternehmensberatung rein, hat aber sicherlich einen Ast in Richtung KI. Wir werden das ganze Thema auch KI First denken oder haben es KI First gedacht. Wir starten zu dritt im Management. Wir haben jetzt heute Morgen festgelegt, sind beim Start 74 Mitarbeitende, also Startup mit 77 Leuten. Von diesen 77 Leuten sind 74 Agenten. Also, wo bestimmte Fähigkeiten zugeordnet sind, die stehen heute schon bereit. Ich habe einen Agenten, der gebe ich ein bisschen Input und ein bisschen Kontext mit und der arbeite mit dem Kunden vielleicht noch zwei, drei Zielfragen und dann analysiert der mir ganze LinkedIn-Seiten, Profile nach verschiedensten Themen durch, ohne dass das irgendjemand auch tatsächlich in die Finger nimmt. Und ja, wahrscheinlich werde ich es dann am Schluss auch wieder bewerten müssen. Da hilft dann die Domäne, wo du damit gearbeitet hast. Aber ja, wir haben so für Spezialitätenbereiche haben wir gesagt, wir bauen uns Agenten auf und nutzen das Wissen, was da rauskommt. Die neue Firma heißt 8020 Elevate, 80 mit AI geschrieben für die KI. 8020 an das Pareto-Prinzip angedockt. Elevate, weil wir Dinge verstärken wollen. Und eigentlich an den 20% des Unternehmens drehen, wo schlussendlich dann 80% der Leistung herkommen. Und die 20% identifizieren, das wird
Klingt
Hauptaufgabe sein.
spannend, mit so vielen Mitarbeitern zu starten.
Ich freue mich, habe schon gesagt, ich freue mich auf das erste Team-Meeting und auf die ersten Feedback-Gespräche.
Ich hoffe, ihr habt ihr gut aufgesetzt. Das ist always friendly to my boss.
Zum ersten Mal eine Mitarbeiterbewertung kriegen, wo du alle 5 von 5 Sternen hast, ohne ein Wenn und Aber.
Und das gleich noch in Kununu und weißt du, irgend also Bewertungsplattformen reingeben.
Ja, also wir haben das Prinzip ein bisschen durchgespielt. Also wir haben gesagt, eigentlich müsstest du ja auch für einen neuen Agenten denn ein Onboarding haben. Und spannend, also wir haben denen auch tatsächlich jedem Agenten einen Namen gegeben und eine Persona dafür kreiert. Und eigentlich wäre es eigentlich wirklich spannend, wenn man sagt, man macht das bis und mit Eröffnung des LinkedIn-Profils für den Agenten, bis und mit Kontenproduktion von A bis Z durch, weil in der Praxis es ist möglich. Und ja, vielleicht müssen wir dann mittelfristig ein bisschen wachsen mit Human Power, um diese Agenten intelligent zu füttern. Aber ja, wir können jetzt zum Beginn eigentlich mit einigen Themen starten, ohne dass wir mit, ich sage jetzt mal, 30 Personen da auch tatsächlich von Beginn an am Start sein
Ja,
müssen.
dann toi, toi, toi.
Ja, danke. Wird spannend. Also
Wird auf jeden Fall spannend. Hättest du zum Abschluss etwas, was du unbedingt unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
Ja, falls ich mal irgendwo anecke auf LinkedIn, tut mir leid, ist halt meine Person. Und was ich mitgeben möchte, kritisch zu sein bei ganz vielen Dingen, die nach verschiedenen Gesichtspunkten vielleicht auch mal mit dem Perspektivenwechsel zu hinterfragen. Und meistens ist der kürzeste Weg nicht der beste.
Finde ich einen guten Schlusssatz. Herzlichen Dank. Merci.
Danke dir, Harald. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und die Möglichkeit, bei dir zu sprechen.
You are welcome. Immer wieder, vielleicht machen wir in einem Jahr oder in 1,5 Jahren was dazu und mal schauen, wie es den Mitarbeitern geht, wie das so ist. Okay, zum Schluss, wie immer, teilen Sie die Folge, leiten Sie es weiter und was ich Ihnen immer wünsche, ist, bleiben Sie neugierig. Danke fürs Dabeisein, Ihr Harald Sturm.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Sturm.